Heute ein besonderes Format. Das erste Mal, dass ich gemeinsam eine Studie mit der entsprechenden Person auf der anderen Seite einmal durchgehe und schaue, wo die Reise hingeht. Und die erste Studie ist vor allem eine Technologie-Trendstudie für 2025 für den Handel vom EHI-Institut. Von daher seid gespannt und ich freue mich.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Imke. Hi.
Hi, schön hier zu sein.
Ich habe gerade schon dein professionelles Setup gelobt. dazu kommen wir gleich, gute Überleitung zu einer professionellen Studie. Aber erstmal stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, damit wir in das Thema eintauchen können.
Total gerne. Mein Name ist Imke Hahn. Ich bin Projektleiterin im Forschungsbereich IT des EHI Retail Instituts. Und was machen wir? Wir erforschen den Handel und alles, was den Handel betrifft. Unser Leitmotiv ist so ein bisschen besser gemeinsam handeln. Und das ist auch, wofür wir stehen. Und ja. Mein Schwerpunkt ist alles, was die Technologien betrifft.
Ja, da habe ich die Richtige erwischt, weil das natürlich auch die Themen sind, die mich brennend interessieren. Es geht um die Studie, die ich mir mal geschnappt habe oder bekommen habe, nämlich die EHI-Studie Technologietrends im Handel 2025. Mhm. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie die Studie überhaupt entstanden ist und welche Zielgruppe da im Fokus ist?
Die Studie selber gibt es auch schon relativ lange übrigens. Ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber wir machen sie alle 2 Jahre und führen im Rahmen der Studie immer persönliche Interviews durch. Wir gehen so 60 bis 90 Minuten. Und mit wem machen wir diese Interviews? Mit den IT-Leitern, Leiterinnen im deutschsprachigen Einzelhandel. Das waren jetzt bei der Studie 2025 119 Handelsunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum.
Spannend.
Und die Studie selber ist eigentlich für jeden, der sich für die IT im Retail interessiert. Das Panel selbst steht für 81.000 Filialen allein im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das gibt so ein bisschen Gefühl für den Rahmen der Studie. Wir haben auch über alle Branchen hinweg befragt, aber so die Schwerpunktbranchen der Unternehmen waren Lebensmittelhandel, Mode und Accessoires, aber auch Hobby und Freizeit, DIY, Drogerien und auch Technik war dabei.
Jetzt guckt man sich die Studie an und dann sieht man, dass die künstliche Intelligenz, KI, ja eben als Top-Trend identifiziert wurde. Ne? Also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist künstliche Intelligenz von 100% aller Befragten als der Top-Trend identifiziert worden. Ne? Ganz salopp, was glaubst du, warum das so ist? Also warum da wirklich auf diesen Trend alle springen?
Also ganz ehrlich, es kommt einfach keiner mehr daran vorbei. Das Ergebnis selbst war für uns eine Premiere. Wie gesagt, ich habe gesagt, die Studie gibt es schon sehr lange, also schon deutlich über 10 Mal gemacht worden. Und das ist erstmals, dass wir einen Trend haben, der mit 100% genannt wurde, also von 100% der Befragten genannt wurde. Vor 2 Jahren waren es noch knapp über die Hälfte, die KI als Trend für die kommenden Jahre definiert haben. Und da war KI für viele noch so ein Zukunftsversprechen. Und das war spannend, aber irgendwie scheinbar noch ein bisschen weiter weg als Trend. Und jetzt reden wir von 100%. Das ist einstimmig. Also, das ist nicht mehr Theorie. Ja, genau. Es ist nicht mehr nur Theorie, es ist Praxis. Also, KI und ganz besonders generative KI ist so reingerauscht in die Unternehmen jetzt. Und das mit einer Wucht. Also, Teams können jetzt viel schneller Bild, Text, Code, ganze Prozesse generieren und auf die eine oder andere Weise berührt jedes Unternehmen hat ja jetzt irgendwie Berührungspunkte zu künstlicher Intelligenz. Mhm. Jetzt muss ich aber ganz kurz unterscheiden, weil wir sprechen jetzt von einem Trend. Also wir unterscheiden in der Studie immer zwischen Trends, die wir abfragen, und auch den geplanten Projekten in den kommenden drei Jahren. Und KI wird aktuell als Trend wahrgenommen, als wichtiger. Das heißt aber nicht, dass alle Unternehmen schon total weit sind in der Umsetzung oder ganz klare Strategien haben, die wir befragt haben. Also viele, wie sagt er, man begegnet KI, aber viele auch einfach beiläufig. Also Anwendungen bringen Technologie von Haus auch mit. Gibt ja zum Beispiel Fotobearbeitungsprogramme, die KI einfach schon dabei haben. Mhm. Also KI hält dann auch manchmal eher beiläufig Einzug ins Unternehmen und der Reifegrad von der KI unterscheidet und wie KI eingesetzt wird, variiert auch sehr stark. Also manche bauen auch ganz klar schon eigene Strategien und Expertisen auf und andere begegnen, wie ich eingangs schon gesagt habe, der Technologie noch beiläufig. Und ich glaube, jetzt wird spannend, wie Unternehmen diese Potenziale steuern und auch strategisch nutzen.
Hm. Auch mit in die Strategie integrieren. Ne? Also Trend, wie du sagst, ist ja, kann ja auch sein, dass sie es erstmal nur beobachten und überlegen oder ob sie es wirklich mit verinnerlichen und überlegen, an welchen Stellen sie es wirklich für die Zukunft, also was ich gesagt habe, kommen, um zu bleiben, auch einzusetzen, dass es dann auch wirklich bleibt, ja. Definitiv.
Ja, was jetzt bei diesem 100% Trend so spannend ist, dass auch eher zurückhaltende Unternehmen, die bei Hype-Themen eher mal so die Arme verschränken, auch die sagen, es ist jetzt kein Buzzword mehr, das ist vielleicht sogar ein Gamechanger, wir müssen das beobachten.
Hm. Apropos Gamechanger, in welchen Bereichen des Handels, du hast ja jetzt auch gesagt, dass ihr unterschiedliche Branchen dann euch anschaut, siehst du denn die größten oder die stärksten KI-Anwendungen?
Wenn wir über spezifische Anwendungen von künstlicher Intelligenz im Einzelhandel sprechen, dann muss ich auch da vorweg sagen, KI ist ja nicht gleich KI. Und auch wie wir das beobachtet haben.
Ja, sehr gut.
Also die Bandbreite reicht ja von klassischem, bei uns in der Studie von klassischen Machine Learning-Anwendungen bis hin zu aktuellen Tools aus dem Bereich der generativen KI. Und je nach Unternehmen wird das Thema auch ganz unterschiedlich verstanden und umgesetzt. Also wir selber haben eine weit gefasste Definition. Das heißt, wir haben auch Machine Learning-Anwendungen auf Basis von selbstlernenden Algorithmen reingezählt. Was wir aber beobachten, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Forecasting, Replenishment sind so die häufigsten Einsatzfelder. Das haben wir auch schon in der Studie.
Kenne ich von Douglas, also kauft ein Produkt und will es dann wieder kaufen. Also Vorhersage zu, wann brauchen wir ein Produkt wieder.
Ja, es geht so darum, Bedarf vorherzusagen, Warenflüsse effizient zu steuern. Und das ist ja auch ein Bereich, wo selbstlernende Systeme unfassbar gut unterstützen können. Aber auch im Support, also Kundenservice oder Mitarbeiter, das ist auch so ein, da sind auch KI-basierte Systeme ebenfalls stark angekommen. Also häufig in Form von Chatbots oder FAQ-Assistenten und ähnlichem. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk, wenn man es auf künstliche Intelligenz betrachtet, aber es ist ein nützliches Tool im Alltag und so muss man es auch sehen. Und generative KI, also diese ganzen Tools zu Text, Bild oder Code-Erstellung, die finden aber auch zunehmend ihren Platz. Aber häufig aktuell erstmal ohne umfassende Strategie im Hintergrund.
Ja. Wie du sagst, die kommen schleichend oder die kommen durch die Hintertür, weil eben eine Software ein Update erfährt, wo dann KI eben schon eingesetzt wird und dann in Photoshop irgendwie KI-Möglichkeiten jetzt entstehen. Ja. Jetzt hast du vorhin über Trends und über Projekte gesprochen. Ihr habt ja, glaube ich, auch mit den Unternehmen ein bisschen über Implementierung, Herausforderungen gesprochen. Was sind da so die Antworten der IT-Leiter oder der Unternehmen zum Thema? Kriege ich es überhaupt implementiert? Und was sind dann so die großen, ist Technik noch die große, große Stolperstein?
Auf künstliche Intelligenz bezogen, meinst du?
Ja.
Das war ja so eine Frage bei uns. Ja, da gibt's schon einige Herausforderungen für die IT-Verantwortlichen im Moment. Also das fängt bei Datenschutzbedenken an, undurchsichtige Rechtslagen. KI-Anwendungen arbeiten ja auch ganz häufig mit riesigen Datenmengen und das bringt ganz, ganz viele regulatorische Anforderungen mit sich. Da kann es auch mal zu Problemen kommen. Ne? Also da gibt es so rechtliche Fallstricke und sehr viele Unsicherheiten vor allem. Also dieses Risiko von Rechtsverstößen, das erschwert jetzt aktuell noch ein bisschen die langfristige Planung. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Skepsis und Widerstand innerhalb der Belegschaft. Da fehlt dann zum Beispiel Verständnis für die Technologie. Es gibt noch viele Fragen für die Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Unsicherheiten, wir haben wieder das Thema Unsicherheit. Ich glaube, das ist gar nicht so eine einfache Aufgabe, da alle an Bord zu holen im Unternehmen. Mhm. Das ist auch das, was wir so aus der Studie herausgehört haben. Und ich glaube, dass erfolgreiche KI-Implementierungen im Einzelhandel nicht nur das technische Know-how erfordern, sondern auch so die Fähigkeit, eine kulturelle Veränderung im Unternehmen zu gestalten.
Ja.
Hm.
Ich bin manchmal mir da nicht sicher, ob dann die IT-Leiter und I-Leiterinnen überhaupt die richtige Position haben, um diese Herausforderung zu lösen. Weil wenn du es wirklich auf Basis des Titels machen würdest, müssen sie ja eigentlich in Anführungsstrichen nur die Technik zur Verfügung stellen. Und die ist schneller oder einfacher zur Verfügung gestellt, würde ich jetzt mal frech behaupten, wie früher. Aber dann die Sachen, die du angesprochen hast, sind eher kulturelle Änderungen, die nicht zwangsweise aus ihrer Position kommen, sondern eher aus diesem Transformationsgedanken, der ja eher bei digital oder bei anderen Themen verankert ist.
Ja, also es gibt auch schon Unternehmen im Handel, die sich AI-Leads eingestellt haben, die dann sich speziell um diese Themen kümmern. Aber ich glaube, wir sind da aktuell noch ein bisschen über den Anfang hinweg, aber immer noch in den Anfängen.
Wenn wir ein bisschen weggehen vom Buzzword KI der aktuellen Situation, gehen wir, früher war das Thema Customer Centricity ein Buzzword, dann habe ich auch nochmal bei euch gelesen, Seamless Checkout, Digitalisierung der Prozesse als Schwerpunkte. Mhm. Was sind da so die Einblicke? Also was sind da so die Trends, die ihr seht? Oder sind es auch schon Projekte geworden? Also ist es nach eurer Definition dann auch schon eben in der Umsetzung?
Ja, Customer Centricity, Seamless Checkout und Digitalisierung der Prozesse, da findet sich auch schon vieles in der Umsetzung. Kennen wir ja viele bekannte Beispiele, auch gerade aus dem Thema Seamless Checkout. Aber all das zielt ja so ein bisschen darauf ab, Kundinnen und Kunden ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu ermöglichen, zu bieten und beispielsweise reibungsloser Checkout oder Technologien auch zur Personalisierung und Individualisierung vom Kundenservice. Also das sind so die Themen, die nicht ohne Grund auch von Umsetzung finden. Das ist so ein bisschen getrieben durch anhaltenden Kostendruck, Personalmangel. Also das ganze Thema Prozessautomatisierung gewinnt zusätzlich Bedeutung und das steht auch bei ganz vielen CIOs deswegen wenig überraschend ganz oben auf der Agenda. Ja. Sowohl bei den Trends wurde es definiert, wir finden es aber auch bei den geplanten Projekten wieder.
Ja. Weil das sind ja Themen, wenn ich mir Unternehmen angucke, die ich kennengelernt habe, die ich von innen sehen durfte, dann ist Customer Centricity ja eigentlich schon die Sau, die schon Jahre durchs Dorf getrieben wurde. Mhm. Also die müssen, wer jetzt sich nicht damit mit Projekten beschäftigt, der ist weit abgehangen.
Mhm. Ich glaube aber auch, dass es da einen Wandel gibt. Also und auch immer wieder neue Technologien und Innovationen, wo man sich gerade was den Kunden zentriert, Technologien betrifft, immer wieder ein bisschen neu finden kann.
Wenn man nochmal so ein bisschen rauszoomt und versucht, die unterschiedlichen Trends auf Kategorien oder den Handel zerlegt, in zum Beispiel Fashion, hattest du vorhin angesprochen, Modehandel, also und Lebensmittelhandel. Ist da ein Unterschied festzustellen? Also ist der Seamless Checkout, ist das für mich ein Thema höchstwahrscheinlich, was ich eher dem Lebensmittelhandel zuschreiben würde. Modehandel ist an vielen Stellen manchmal oftmals noch weiter weg von der Digitalisierung oder vice versa. Was glaubst du, wo da der Unterschied ist? Oder den habt ihr ja auch, glaube ich, in der Studie gut rausgearbeitet.
Ja, wir unterscheiden da absichtlich ein wenig, weil du hast es genau richtig getroffen. Also im Lebensmittelhandel ist nach KI der dominante Trend des Seamless Checkouts. Der steht natürlich viel stärker im Fokus im Vergleich zum beratungsintensiven Modehandel. Ja. Also so ein schneller, bequemer Checkout, das wird hier wie in den Vorjahren angestrebt. Das hat damals zur Zeit der Corona-Krise selbstverständlich einen ganz starken Antrieb gehabt. Und jetzt im Vergleich zu beratungsintensiven Branchen wie dem Modehandel ist das dort stärker im Fokus. Im Modehandel ist aber sowas, wie du auch schon gesagt hast, der Connected Retail ist jetzt ein ausgeprägterer Trend. Also da verbergen sich so Technologien hinter, die für ein nahtloses Shopping-Erlebnis über alle Kanäle hinweg beitragen können.
Ja. Das heißt, auf Basis der Kategorie an sich ist da die Unterscheidung zu treffen. Ja, das ist die generell andere. Ja. Ist spannend, weil ich glaube, und vielleicht da deine persönliche Meinung, weil ich glaube, das geht in der Studie da nicht so sehr rein, aber der Modehandel kann ja, ist beratungsintensiv, definitiv. Mhm. Aber ich glaube, an vielen Stellen auch reproduzierbar, die Fragen und die Antworten, die dahinter liegen. Das heißt, da kann man dann später perspektivisch, wenn man zum Beispiel sagt, man geht es Customer Service, Customer Centricity Thema eben an, baut es aus, hat damit schon Kulturwandel angestoßen, dann ist es ja leichter, glaube ich, mit Large Language Models genau diese Probleme zu lösen, die dann zum Beispiel Modehandel ergeben, oder?
Ja, würde ich schon so sehen. Glaube ich schon.
Ja.
Also es wird ja aktuell auch viel daran gearbeitet, bei den Projekten Grundlagen zu schaffen, um diese ganzen innovativen Technologien wie zum Beispiel Large Language Models auch einführen zu können. Aber dafür braucht man auch erstmal die Technologie dahinter.
Ja, das Fundament, um es aufzubauen. Thema Fundament, Beton kostet Geld, IT-Budgets und Investitionsschwerpunkte jetzt. Ich habe gesehen gehabt, dass die durchschnittlichen IT-Budgets jetzt auf dem Höchstwert sind. 1,98% stehen hier bei meinen Notizen. Des Nettoumsatzes des Unternehmens fließen eigentlich in Richtung IT. Und dann gibt es natürlich da unterschiedliche Töpfe. Wohin fließt da genau das Geld?
In die wichtigsten Projekte, die geplant sind. Da kann ich auch gleich ein bisschen mal drauf eingehen. Die haben wir auch abgefragt. Ja. Also da handelt es sich jetzt nicht um die Trendthemen, sondern es geht wirklich um konkrete Investitionen und Projekte, die von besonderer strategischer Bedeutung in den Unternehmen sind. Und viele dieser Vorhaben schaffen auch erst die notwendigen Grundlagen, um innovative Technologien dann später effektiv nutzen zu können. Also ein klassisches Beispiel ist die Modernisierung der Warenwirtschaft, Transformation der ERP-Systeme in die Cloud. Also ich hatte das ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt. Das ist jetzt gerade so ein bisschen das Ziel, eine leistungsfähige, moderne Systemlandschaft aufzubauen als stabile Basis, beispielsweise für den Einsatz von KI-basierten Anwendungen. Ich muss mal da noch mal ein bisschen ausholen, weil die Definition von IT-Budget in unserer Studie, das ist nicht mehr so einfach. Also es liegt so ein bisschen an der Technologisierung aller Prozesse und Projekte. Es wird immer ein bisschen schwieriger, was ist genau im IT-Budget drin auch zu definieren. Also es ist nicht sehr individuell in jedem Unternehmen, nur dass man das bei der Zahl so ein bisschen bedenkt.
Ja, verstanden. Bedeutet aber auch, dass eigentlich gerade noch viel Legacy aufgeräumt wird, nehme ich mit. Also die Investitionen werden jetzt gerade getätigt, weil es später nicht bei diesen, also es bleibt nicht bei diesen aufgerundet 2% des Nettoumsatzes der Budgets für die Zukunft, sondern die versuchen gerade technische Last abzubauen. Oder technische Schuld ist eher der richtige Begriff. Oder seid ihr so weit in der Studie rein?
Okay. Nee, ich würde das anders beschreiben. Sagen wir mal so, also wenn man sich die geplanten Projekte in den nächsten 3 Jahren ansieht, dann sind Basisthemen im Fokus. Aber das hatten wir auch in den vorherigen Studien, die sind halt immer wieder im Fokus. Also an vielen Unternehmen gibt es auch schon. Aber es waren, glaube ich, fast die Hälfte der Unternehmen, die jetzt planen, nochmal ein neues ERP-System einzuführen oder eben am vorhandenen ERP-System Innovation einzubauen.
Mhm. Ja, ich finde, wenn ich mir die Presse leider in den letzten Monaten, Jahren anschaue, viele Insolvenzen, die auch stark dadurch getrieben sind, dass IT-Budgets beziehungsweise Investitionen im IT-Bereich wirklich komplett gefehlt sind, also überhaupt gar nicht funktioniert haben. Und das ist so ein bisschen traurig, ne, weil die, dass ich würde es jetzt sogar fast verallgemeinern, dass der Mittelstand nicht gelernt hat, diese Transformation vor allem im IT-Bereich mitzugehen. Und das ist für viele manchmal sozusagen der Insolvenzgrund.
Also der Einzelhandel insgesamt ist ja ein bisschen zögerlich, gerade wenn es um technologische Investitionen geht. Also der ROI ist immer das Ausschlaggebendste für die Investitionen und manchmal bremst das auch Innovationskraft, die vielleicht notwendig wäre. Also man ist einfach sehr vorsichtig. Man fängt die beim Kleinen an oder beobachtet im Markt.
Ja, spannend. Müssen wir eigentlich mal mit den großen Software-as-a-Service-Häusern vergleichen. Ne? Also sehen die noch den weiteren Wachstum dort? Wird noch weiter da rein investiert? Gibt es immer noch mehr Leute, die von On-Premise in die Cloud wechseln und damit ganz andere Lizenzkosten plötzlich haben und da wovon die profitieren? Ne? Nochmal so ein bisschen zurück in die generative KI und auch Automatisierung. Die Studie zeigt, dass 92% der Handelsunternehmen KI eben schon nutzen. Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen angesprochen gehabt, es gibt teilweise sozusagen über die Hintertür oder nicht bewusste Entscheidungen. Hast du noch Beispiele, wie das konkret in der Praxis aussieht, wie das eingesetzt wird?
Ich würde jetzt mal kurz bei der generativen KI bleiben, um das so ein bisschen einzugrenzen. Und da sehen wir schon, dass die insgesamt im Einzelhandel angekommen ist. Also uns haben 87% der Befragten gesagt, dass sie generative KI nutzen. Und das ganz unterschiedlich. Also ein Großteil wird nicht systematisch gesteuert oder findet auch noch in Pilotprojekten statt. Und die möglichen Anwendungsbereiche spiegeln dabei auch ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten wider, die auch schon ausprobiert und getestet werden. Ich glaube, das deutlichste Potenzial ist in den Bereichen, wo eine hohe Automatisierung ermöglicht werden kann oder Skalierbarkeit auch ermöglicht wird, also Marketing, E-Commerce. Und da wird es vor allem für die Erstellung von Texten und Bildern genutzt. Aber auch Chatbots und KI-gestützte Assistenten werden immer mehr genutzt und also gerade für so repetitive Aufgaben im Kundenservice wird das ganz häufig inzwischen eingesetzt und auch interne Mitarbeiterunterstützung, das ist ein ganz großes Thema. Also es geht auch darum, Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen, aber auch Verfügbarkeit von Supportleistung erweitern und da wird das, glaube ich, im Moment am stärksten auch mitunter eingesetzt. Also alles, was so ein bisschen Organisation, Planung, Dokumentation auch unterstützt. Anwendungsfälle wie Coding, Sortimentsgestaltung, das sind auch so Themen, die bei uns stark angesprochen wurden. Oder auch Integration von Business Analytics. Das ist noch so ein bisschen im früheren Stadium, aber. Also das sind auch eher so die, wo noch viel mehr experimentiert wird. In Pilotprojekten zum Beispiel. Oder punktuelle Einsätze kommen.
Ja, ist extrem spannend, wo die Reise hingeht, weil ich glaube, dass genau die Punkte sind, wenn wir wieder zum IT-Budget zurückgehen, Höchststand 2%, wenn du jetzt die Investition machst. Ich glaube schon, dass je nachdem, und ihr habt ja auch das IT-Budget anders geschnitten, man das wieder nimmt, kannst du, glaube ich, durch Prozessautomatisierung zwar die IT, hebst du die IT-Kosten, reduzierst aber in der Zukunft, vor allem beim guten Wachstum, auch die Kosten, die eben bei Mitarbeitern entstehen, weil du nicht zwangsweise mit dem Umsatz oder mit anderen Themen auch die Kosten im Personalbereich aufbauen musst, wenn du eine gute Prozessautomatisierung eben schon gewährleistet hast.
Ja, also personelle Engpässe sind im Einzelhandel ein wichtiges Thema und genau das, ich hatte glaube ich auch eingangs darüber gesprochen, deswegen ist Prozessautomatisierung und eine ganz große Rolle für die CIOs im Einzelhandel und die IT-Leiterin. Und da spielt künstliche Intelligenz und auch die generative KI eine ganz große Rolle.
Jetzt leben wir in Deutschland. Das Thema Datenschutz, Security, Sicherheit ist eins der wichtigsten und doch ja einprägsamsten Themen. Jetzt hat die Anzahl der Cyberangriffe, sehe ich immer wieder, steigt weiter, auch durch vielleicht aktuelle politische Themen über die Länder hinweg. Was glaubst du, wie gut sind da eigentlich die Unternehmen drauf vorbereitet?
Ich glaube, die Gefahr ist den Handelsunternehmen durchaus bewusst. Also früher hieß es eher so, wie schützen wir uns davor, getroffen zu werden? Jetzt geht es darum, was tun wir, wenn wir getroffen werden? Ja, also das Ob. Das Ob ist keine Frage mehr. Und das ist ja auch, also wir müssen uns leider muss man dazu sagen, ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, jedes Unternehmen. Also die werden ja nicht nur mehr, die Angriffe, die werden noch cleverer. Es haben jetzt 89% der Befragten Handelsunternehmen ganz klar gesagt, ja, wir merken das. Es wird mehr, es wird aggressiver, es wird komplizierter. Und ich glaube, es gibt Licht und Schatten dabei. Also auf deine Frage, wie gut ist der Handel vorbereitet? Technologisch passiert da schon viel. Ne? Wir reden von Endpoint Protection, Zero Trust Modellen. Also die Toolkits, die sind alle da. Aber wir haben eine Schwachstelle, die ganz stark herausdefiniert wurde. Und das ist der Mensch. also das ist... Es ist Realität. Also Phishing-Mails sind inzwischen auch so gut gemacht, dass selbst IT-Profis sich manchmal nicht sicher sind. Also 91% der Befragten setzen unter anderem auf Sensibilisierung und Schulung. Also Awareness schaffen, Unternehmen, die Mitarbeiter abholen. Und das ist auch zu Recht. Also ich glaube, das Thema ist schon verstanden. Aber in dem Awareness geht es auch um Reaktionsgeschwindigkeit und Resilienz. Also Fähigkeit, nach dem Angriff weiterarbeiten zu können. Das betrifft ja auch sehr die Menschen. Notfallpläne, Backups, man braucht schnelle Entscheidungswege, Themen. Und das sind alles Sachen, die aktuell noch mehr an Bedeutung gewonnen haben. Ich glaube, da das Thema KI hat da auch eine große Rolle mitgespielt, weil einfaches Beispiel, durch künstliche Intelligenz, generative KI sind die Phishing-E-Mails einfach besser geworden. Die Übersetzungen sind besser geworden.
Die können automatisieren, ja.
Ja, künstliche Intelligenz ist viel zugänglicher geworden. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Cyber-Angriffe zu gestalten, selber einen Cyberangriff zu machen, ist viel zugänglicher geworden. Es ist viel einfacher geworden. Und dem sind sich die Handelsunternehmen schon ganz klar bewusst. Das glaube ich schon. Aber es gibt auch viele Herausforderungen.
Gibt es so eine Best-Practice-Lösung? Gibt es Strategien, die man, wo du sagst, die sehen wir, die kann man anwenden?
Nein. Okay. Also man kann sich gut auf den Angriff vorbereiten. Ja. Und es gibt Regelwerke, es gibt Normen, die man jedem nahelegen kann, also BSI Grundschutz, die ISO 27er-Serie. Also da kann man sich, glaube ich, ganz gut dran halten. Eine Herausforderung dabei ist, das auf eigene Unternehmen zu übertragen. Aber ich glaube, das ist relativ an manchen Punkten auch sehr individuell. Das hängt auch von der Unternehmensgröße ab, Zahl der Mitarbeitenden, Expertise der Mitarbeitenden etc. Aber jetzt so ein Best Practice aus dem Einzelhandel ist, glaube ich, zu individuell.
Okay. Fair, ich glaube, man kann auch nicht für alles verallgemeinern, aber wäre interessant gewesen, ob ihr so ein Toolkit schon gesehen habt, was sich als Pattern oder Methode oder wie auch immer wieder findet. Jetzt haben wir viel über Geld ausgeben gesprochen und Technologie einkaufen. Das Thema Retail Media und Personalisierung war ja nochmal auch in der Studie. Da steht, dass eigentlich mehr als die Hälfte der Unternehmen jetzt sogar eine Retail-Media-Strategie haben und verfolgen. Wie sieht das denn konkret aus?
Also mehr als die Hälfte der Unternehmen hat uns gesagt, die wir befragt haben, ja, wir machen was mit Retail-Media, aber was das konkret heißt, das ist noch so ein bisschen Stückwerk. Ja, so ein paar Screens hier, Kampagnen da. Es gibt noch nicht überall wirklich so eine große Gesamtstrategie. Potenziale werden da durchaus erkannt. Aber vor allem im Store fehlen dann ganz häufig, zumindest bei unserer branchenübergreifenden Betrachtung, es fehlen noch Konzepte, es fehlen noch teilweise Strukturen.
Die IT selber sitzt da ganz häufig mit am Tisch. Also sie sorgt ja eher für die Infrastruktur, sie hilft bei der Hardware, stellt sicher, dass alles reibungslos läuft. Aber meistens ist das ja auch eher im Marketing angesiedelt. Manche Unternehmen haben auch eigene Retail-Media-Units. Es gibt noch so ein paar Probleme. Also gerade für die IT-Abteilung ist so eins der Themen, alte Systeme, schlechte Netzwerke, fehlende Automatisierung, das bremst da noch so ein bisschen. Ich glaube aber schon, dass, wie sagt man so schön, Retail Media ist auch gekommen, um zu bleiben. Und ich glaube, das wird uns auch noch viel begegnen in den nächsten Jahren.
Ja, ist eigentlich meistens auch ein Case. Ich durfte ja bei Douglas das ganze Thema vor Jahren begleiten. Da würde ich behaupten, dass Douglas eigentlich First Mover in dem Bereich war und noch auch wir noch nicht viel Technik vorgefunden haben. Aber auch da sieht man, dass die Early Adopter haben es immer schwer, versuchen so ein bisschen den Markt zu bereiten. Sieht dann echt, dass dann im Vergleich der Handel doch 3-4 Jahre braucht, um es in die breite Masse zu tragen. Media hilft und zeigt ja nochmal ganz klar, dass du auch Daten nicht nur nutzen kannst, um es irgendwie strategisch einzusetzen, um selber bessere Entscheidungen zu treffen, sondern vor allem, um auch einen weiteren Revenue-Stream aufzumachen, der unglaublich viel helfen kann. Es gibt Unternehmen, die mehr Geld eigentlich mit Media verdienen oder da die Marge machen im Vergleich zum Handelsgeschäft.
Ja, also ich glaube schon, wer die Werbeflächen gut nutzt, der kann seine Daten auch strategischer einsetzen. Jetzt über den gesamten Handel betrachtet, ist das, glaube ich, an vielen Punkten aber noch in den Kinderschuhen. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Aber auch Themen wie, wo setzen wir Retail Media wie ein? Passt es zu mir? Passt es zu meiner Branche? Passt es? Da kommen wir wieder auf diese sehr individuelle Ebene.
Jetzt versuchen, nochmal deine Glaskugel anzuwerfen und ihr nächstes Jahr die Studie macht. Was könnten die größten technologischen Sprünge in der Zukunft sein für den Handel?
Ich glaube, das Wichtigste ist und bleibt es, die Store-Prozesse zu automatisieren und die auch effizient zu gestalten. Wie gesagt, wir haben immer noch ein Thema, also immer noch das Thema, also wir haben ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld, Personalmangel. Und da möchte man dann technologisch gegensteuern. Ich glaube also, punktuelle Tools, also intelligente, vernetzte Systeme, die mitdenken, beispielsweise Bedarfsplanung, Kundenansprache, Flächensteuerung im Store, das sind, glaube ich, so Themen, die werden uns noch mehr begegnen. Ich glaube auch, Echtzeitdaten werden auch nochmal ein bisschen mehr Basis für operative Entscheidungen. Und ich bin gespannt, wie der Handel diese Daten lernt einzusetzen oder noch sich ausprobiert.
Wenn du noch weiter schaust und sagst, in den nächsten 5 Jahren werden Technologien den Handel grundlegend verändern. Ist es KI oder gibt es weitere Trends, Technologien, die das sein könnten?
Ich bleibe erstmal auch bei KI, immer noch. Aber ich glaube, es ist dann kein Buzzword mehr. Es ist eine Arbeitsgrundlage. Also KI wird Prozesse effizienter machen, wird Entscheidungen beschleunigen, es wird Kreativität anstoßen. Und ich glaube aber mal, außerhalb der KI ist ein Thema das Edge Computing, also Rechenleistung direkt in den Store bringen. Alles, was in Echtzeit passieren muss, ich glaube, das wird noch wichtiger. Und ich glaube auch Systeme, also so ein bisschen, die sich wie Baukästen zusammensetzen lassen, also Composable Architecture, das wird auch nochmal den IT-Teams mehr Flexibilität geben, schneller auf neue Anforderungen zu reagieren. Also dahingehend werden sich auf jeden Fall nochmal Technologien, denke ich, entwickeln. Ja.
Und wenn du der Strategieberater wärst und Empfehlungen dafür ableiten würdest, was wäre so die Technologiestrategie?
Also ich persönlich glaube, erstens, denk nicht unbedingt von der Technologie her, sondern vom Kundenerlebnis, was ich sehr häufig schon besprochen habe. mit den Händlern. Also am Ende ist ja der Fokus, was erwartet mein Kunde, was erwartet meine Kundin und was braucht mein IT-Team, um das zu ermöglichen und zu liefern. Ja. Zweitens Flexibilität und das vor Perfektion. Also lieber kleine, anpassbare Schritte, ne, als starre Großprojekte. Und dann sind die nach 2 Jahren vielleicht schon wieder veraltet. Wir sind in einer so schnelllebigen Welt. Wir haben die Studie vor 2 Jahren gemacht, das letzte Mal. Und da war KI noch bei ein bisschen über 50% der Trends. Ja. Und dann geschah ChatGPT. Also wie schnell das sich manchmal ändern kann. Ich glaube, Flexibilität ist da etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, was noch ganz wichtig ist als letzten Punkt, interdisziplinäre Teams. Mhm. Gerade in der IT finde ich das sehr wichtig. Und also sowohl auf die IT-Teams selber, ne, dass sie divers aufgestellt sind, dass man eine gute Mischung hinsichtlich Alter und Geschlecht hat, dass man verschiedene Perspektiven und Menschen reinbringt. Aber auch, also Technologie ist ja nicht mehr nur ein ganz reines IT-Thema. Wir haben es gerade gemerkt beim Thema Retail Media. Also wir brauchen manchmal Business, IT, Operations, alle an einem Tisch, um halt Strategie auch zu einer Realität werden zu lassen.
Ja, verstanden. So ein bisschen den Abschluss. Gibt es ein Aha-Erlebnis aus der Praxis, was du teilen kannst mit den Hörern und Hörerinnen?
Da habe ich, muss ich immer ein bisschen überlegen. Ich betreue auch einen Innovations Award im EHI. Ja. Also wir küren mit dem Rita Award technologische Innovationen und das 16 Stück. Und die sind eigentlich alle so spannend. Eins meiner liebsten Projekte des letzten Jahres war, glaube ich, Taiko von Taco. Den Depp fand ich einfach persönlich total spannend, weil man, das ist deren künstliche Intelligenz-Case. Sie haben das so gut eingesetzt und auch über das Ding, das gesamte Unternehmen hinweg, die benutzen das zum Beispiel, um die Kommunikation innerhalb des Unternehmens barrierefrei im Sinne von Sprache durch Live-Übersetzung zu vereinfachen. Finde ich total klasse. Ich fand auch den Case von Edeka Jäger, finde ich sehr spannend. Es gibt so viele. Ich könnte jetzt Stunden weiterreden. Zeit haben wir leider nicht, aber einfach mal so ein bisschen. Also kennst du vielleicht den hybriden Store aus Stuttgart?
Sag mir was. Ja. Wir wohnen ja nicht so weit.
Also da kommt so viel Spannendes zum Einsatz. Der Store wird nachts zu einem seamless Checkout umgebaut.
Um beides zu machen, um tagsüber normal.
Ja, genau. So, ja. Also wirklich ein autonomer Store nachts und tagsüber ist er mit Bedienterkasse. Und da haben wir Altersverifizierung per KI beispielsweise drin. Es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt mit sehr vielen unterschiedlichen technologischen Innovationen. Und ich empfehle eigentlich auch immer, sich anzugucken, was P14 macht. Die haben auch sehr viele verschiedene Technologien oben im Norden im Einsatz. Das ist sehr, sehr spannend. Aber da können die Zuhörer ja selber recherchieren, bevor ich euch noch weitere Stunden über spannende Innovationen erzähle.
Wir machen das anders, Imke. Das ist ja ein tolles Format und du bist mit mir jetzt hier ja die Erste, die so eine Studie mit erklärt. Mhm. Sag mir doch einmal, und das machen wir in die Shownotes, vielleicht auch die Praxisbeispiele, wo können denn die interessierten Personen die Studie runterladen oder sich weiter informieren? Können wir die Sachen in die Shownotes packen?
Ja, sehr gerne.
Perfekt.
Ja. Sehr gerne. Ich schicke dir den Link zu und da findet ihr, also auf der Seite vom EHI findet ihr unsere Studie, ihr findet aber auch ganz viele Informationen, Interviews etc. aus unseren Forschungsbereichen und könnt mich aber auch gerne selber anschreiben, wenn ihr nochmal Fragen zur Studie habt. Findet mich sowohl auf der Seite als auch auf LinkedIn zum Beispiel.
Ich glaube, ich würde es gar nicht bei den zwei Fragen, meine zwei klassischen Fragen würde ich gar nicht machen, weil ich fand das jetzt so cool und ich glaube, wir können hier ein neues Format etablieren. Du hast viele Sachen so in die Zukunft gesagt, hast damit ein bisschen gesagt, wo die Richtung hingegangen. Ich glaube, es hat ein bisschen geholfen, durch Fragen und Antworten eure Studie zu erklären. Ich glaube, es ist total spannend. Ich liebe Studien. Das hilft immer zu verstehen, wo die Richtung hingeht, was andere Menschen denken. Und ist natürlich ein größerer Stückzahl im Vergleich zu meinem Podcast Einzelgespräche. Aber ja, von daher, Imke, kann ich nur vielen, vielen Dank für die tolle Folge sagen.
Ja, danke. Ich hoffe, du hattest auch so viel Spaß. Ich bin ein bisschen am Schwitzen, aber alles gut. ja, gerade wenn man mit den vielen Zahlen, dann will man ja auch nichts falsch machen. Ja, wunderbar. Danke, Jonas.